Ich glaube, heute Morgen hat Gott zu mir gesprochen und ich will euch das weitergeben. Das war nicht geplant. Und zwar, wir hatten gestern über das Fundament des Glaubens gesprochen in 1. Mose 1, 2 und 3. Und ich glaube, es ist unvollständig, wenn wir nicht auch ins Neue Testament gucken und diesen Samen der Frau, der dann das, oder die Verse des der die Schlange zertritt, den Kopf der Schlange zertritt, wenn wir den nicht angucken, Jesus, bleibt dieses Fundament unvollständig. Und ich möchte uns eine Geschichte lesen und die wollen wir uns auch intensiv angucken, aus Lukas 18, Vers 35 bis 43, nach Markus, der Parallelstelle, ist es die Heilung des Bartimäus, des blinden Bartimäus. Ihr kennt das sicherlich sehr gut, aber an dieser Geschichte können wir die Merkmale, diese Grundeigenschaften, das Fundament unseres Glaubens, wie unser Glaube ist, was unseren Glauben ausmacht, erkennen. Denn Jesus sagt zu ihm ja, dein Glaube hat dich gerettet. Das heißt, das kann uns als Vorbild dienen, was rettender Glaube ist. Ich lese uns Vers 35 bis 43. Es geschah aber, als er sich Jericho näherte, da saß ein Blinder am Weg und bettelte. Und als er die Menge vorüberziehen hörte, erkundigte er sich, was das sei. Da verkündeten sie ihm, dass Jesus der Nazarener vorübergehe. Und er rief und sprach, Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich über mich. Und die vorangingen geboten ihm, er solle schweigen. Er aber rief noch viel mehr, du Sohn Davids, erbarme dich über mich. Da blieb Jesus stehen und befahl, dass er zu ihm gebracht werde. Und als er herangekommen war, fragte er ihn und sprach, was willst du, dass ich dir tun soll? Er sprach, Herr, dass ich sehend werde. Und Jesus sprach zu ihm, sieh, dein Glaube hat dich gerettet. Und sogleich wurde er sehend und folgte ihm nach und pries Gott. Und das ganze Volk, das dies sah, lobte Gott. Vers 35 lese ich nochmal, es geschah aber, als er sich Jericho näherte, da saß ein Blinder am Weg und bettelte. Hier haben wir gleich die Perspektive, er, wer ist er, das ist Jesus. In dem ganzen Evangelium geht es um Jesus und das ist schon mal ein ganz, ganz wichtiger Vers, eine ganz wichtige Sache, es geht im christlichen Glauben um Jesus Christus, letztendlich um nichts anderes, um Gottes Sohn, Gott selbst hier auf der Erde. Und das ist schon mal was ganz Wichtiges, Glaube ist kein System, keine Begrifflichkeiten, die ich alle irgendwie schön abgearbeitet haben muss, die ich kapiert haben muss, sondern im Glauben geht es um eine Person, um Jesus Christus. Und hier steht, ein Blinder saß am Weg und bettelte, ein blinder Bettler. Und das ist das Zweite, was hier in diesem Vers so entscheidend ist, wie stehen wir Gott gegenüber, wenn Jesus da kommt, wie stehen wir Gott gegenüber? Wir sind blinde Bettler. Wir sind nicht reich, wir können nichts leisten, wir können nichts vorbringen, wir können keine Leistung vorweisen. Nein, das Einzige, was wir so haben, ist so unser rebellischer Wille, unser Ego. Das ist geistliche Blindheit. Wir, die wir mit unserer Schuld nicht klarkommen, wir haben Jesus so bitter nötig. Und hier in diesem Vers ist was ganz, ganz Wichtiges. Es geschah aber, als er sich Jericho näherte. Leute, das Evangelium beginnt damit, dass Jesus kommt. Nicht, dass wir kommen und irgendwas machen und leisten und anfangen, sondern es beginnt bei Jesus. Wo setzt dein Denken an? Bei dir, bei deiner Leistung, bei dem, wie du es gut hinkriegen musst? Musst du Punkte sammeln oder sonst was? Nein, Leute, Errettung ist Gnade. Jesus kommt. Damit beginnt das Evangelium. Vers 36. Und als er die Menge vorüberziehen hörte, dieses er ist jetzt der Blinde, erkundigte er sich, was das sei. Hier ist eine zweite Sache beschrieben, was unseren Glauben ausmacht, nämlich Glaube ist eine Suchbewegung. Das war es am Anfang, ich habe Jesus gesucht und es wird es auch irgendwie immer bleiben. Auch in den Schwierigkeiten und den Nöten, die wir so haben, sollen wir Jesus suchen. Nur wer sucht, der wird finden. Das ist auch die menschliche Seite der Errettung. Und ich lese uns noch einen Vers aus Hebräer 11, Vers 6 dazu, der Glaube hier auch beschreibt. Hebräer 11, Vers 6. Da steht, ohne Glauben, aber ist es unmöglich, Gott wohl zu gefallen. Denn wer zu Gott kommt, muss glauben, dass er ist, dass er existiert, und dass er die belohnen wird, welche ihn suchen. Glaube ist eine Suchbewegung. Eine Suchbewegung mit Hoffnung, dass ich, wenn ich Gott finde, auch belohnt werde. Ja, Glaube ist natürlich auch eine Gewissheit, ganz sicher. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Das ist so und darauf darf unser Glaube auch ruhen. Und trotzdem haben wir Gott nie in der Tasche und weiß, jo, jetzt habe ich Gott verstanden, genau so ist er und nicht anders. Sondern immer wieder neu sollte ich nach Gott suchen. Auch in den Schwierigkeiten und Tiefen. Wo bist du hier? Gott, ich verstehe dich gerade nicht. Und wieder ganz neu Gott suchen. Und auch im Wort Gottes offen suchen. Nicht, die Geschichte kenne ich schon lange, habe ich schon 10-mal gelesen, schon 3-mal selber drüber gepredigt. Nein, Gott ganz neu suchen in seinem Wort, dass er uns immer wieder auch neu ansprechen kann. Dann wird das Wort Gottes auch nie langweilig. Vers 37. Da verkündeten sie ihm, dass Jesus der Nazarener vorübergehe. Leute, und im christlichen Glauben ist es so, die Suche endet immer bei Jesus. Letztendlich endet unsere Suche bei Jesus. Wo suchst du? Nach Frieden, Heilung, Glück, na, das, was wir so gerne wollen. Leider in unserem Alltag, na, wir würden natürlich sagen, na, nur bei Jesus, aber in unserem Alltag, wenn es wirklich darauf ankommt, suchen wir es vielleicht bei unserem Partner oder in unserer eigenen Leistung, in der Arbeit, im Reichtum, im Vergnügen, im Sport, weiß ich's. Nur bei Jesus kann unsere Suche enden. Und dort findet die Seele den Frieden. Und das Loch wird gestopft, das wir so in uns haben. Warum kann das nur bei Jesus sein? Und das hatten wir gestern ausführlich, weil er uns geschaffen hat. Nur er, der Schöpfer, kann uns auch wirklich erfüllen. Hier ist auch noch eine schöne Sache, da verkündeten sie ihm, dass Jesus der Nazarener vorübergehe. Glaube gründet auf der Verkündigung, auf dem Hören, auf das, was ich höre von Jesus. Das ist die Voraussetzung für Glauben, ne? Das haben wir in Römer 10, Vers 17. Das ist wichtig, deshalb ist es auch wichtig, dass wir diesen Glauben weitergeben, durch Wort und Tat natürlich. Vers 38. Und der Bartimäus, der Blinde, er rief und sprach, Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich über mich. Hier sind zwei Dinge wichtig, die die Freiwilligkeit des Glaubens markieren. Das erste ist, wenn wir das nochmal vergleichen mit Vers 37, was haben sie ihm verkündet? Sie haben ihm verkündet, Jesus, der Nazarener, geht vorüber. Wie ruft er ihn aber an? Jesus, du Sohn Davids. Das heißt, er hat irgendwas schon mal gehört von diesem Jesus, dem Nazarener. Und was er von dem gehört hat, muss bei ihm Klick gemacht haben, er kapiert haben, Mensch, dieser Jesus, dieser Nazarener, der ist der Sohn Davids, der Messias, auf den wir alle warten. Und deshalb spricht er ihn eben als diesen erhofften Retter an. Jesus, du Sohn Davids. Jesus ist eben nicht nur ein Mensch, sondern der Erlöser. Es ist interessant, die Volksmenge, die sagt nur Jesus der Nazarener. Sagt nicht der Sohn Davids. Und so ist es in unserer Welt eben auch. Wir haben Gott nicht so auf dem Präsentierteller, dass jeder sagen könnte, yo, so ist es und nicht anders und ich habe stichhaltige Beweise, ich sehe Gott auf oder ich kann Gott beweisen. Nein, so ist es nicht, sondern Gott hat sich in einer gewissen Weise auch verborgen gehalten. Ja? Und wenn wir auch die Natur angucken, ich sage jetzt ganz bewusst die Natur, wir sehen es als Schöpfung Gottes. Man kann aber auch von der anderen Seite, wenn man Gott nicht kennt, die Evolutionstheorie und sonstige Ideen anbringen und für sich anders entscheiden, sagen, nö, das sehe ich nicht. Und auch mit einem denkenden Verstand für sich den Schluss ziehen. Nee, ich sehe darin eben nicht Gott, sondern das ist alles nur Natur. Irgendwie durch Zufall entstanden. Wir brauchen eben auch dieses offene Herz, den Geist Gottes, um das zu erkennen, dass das nicht nur Natur ist, sondern auch diese ganze Schöpfung. Und so ist es auch, wenn wir uns um Jesus drehen. Jesus sehen wir nicht. Hat Robin bei uns heute Morgen gebetet, beim Frühstück. Jesus, wir sehen dich nicht. Und die anderen sehen dich auch nicht, denen wir das so erzählen wollen. Und das ist auch so, denn Gott will, dass wir freiwillig zu ihm kommen und nicht gezwungen, dass wir gar keine andere Chance mehr haben, gar keine andere Wahl mehr, als jetzt eben das anzuerkennen, dass es so ist. Wer will, kann es erkennen. Gott gibt uns genügend Hinweise, auch in der Natur und im Wort Gottes und durch Christen, die lebendig mit ihm unterwegs sind. Wer will, kann Jesus erkennen, aber man muss es nicht. Es ist eine freie Wahl. Und wenn wir mit unseren Schwierigkeiten so im Alltag zu tun haben, da haben wir auch immer die freie Wahl. Erkenne ich auch in meinem Problem jetzt, dass ich es letztlich immer mit Gott zu tun habe? Natürlich, es sind die äußeren Umstände, die Menschen, die mir vielleicht Schwierigkeiten machen, mit denen ich nicht klarkomme. Aber letztendlich steckt doch hinter allem Gott. Und wenn ich mich nur mit den äußeren Dingen rumschlage, dann werde ich manchmal depressiv. Und wenn ich aber sehe, hinter allem steht Gott, dann ändert das alles. Meine ganze Sicht auf diese Schwierigkeiten, ich darf anders daran gehen. Das Zweite in diesem Vers, was die Freiwilligkeit des Glaubens markiert, ist, dass Jesus ja eigentlich so dran vorbeigeht an diesem Bartimäus und der Bartimäus ihn anruft. Er ruft ihn an und er schreit seine ganze Not daraus. Ja, Jesus, du Sohn Davids, erbarm dich über mich. Ich brauche dich. Nur du kannst mir jetzt noch helfen. Und das kennen wir. Wer irgendeinen Namen des Herrn anrufen wird, der wird errettet werden. Ja? Aus Joel 3, Vers 5. Jesus drückt eben den Glauben nicht auf. Er will angerufen werden. Es gibt keine Zwangsrettung, auch nicht in Notzeiten. Ne? Da gibt es so einen Witz. Ich bin ein Schwabe, deswegen. Ich bin Schwabe und da waren zwei Schwaben unterwegs in den Schweizer Bergen und kannten sich natürlich nicht aus. Und hingen da irgendwo am Hang, so verschollen und hatten dann noch irgendwie Notruf abgesetzt. Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall kam dann das Rote Kreuz mit dem Hubschrauber angeflogen. Und kamen zu den Schwaben da ran, die natürlich sehr geizig oder sparsam sind, würde ich natürlich sagen. Und kamen da rangeflogen, wollten denen eigentlich helfen. Aber die haben gerufen, nein, wir geben nichts. Ich will nichts. Das ist genau die Situation. Jesus zwingt uns nicht. Er rettet uns, wenn wir es wollen und wenn wir ihn anrufen. Auch in den Notzeiten unseres Lebens. Ja, das Bekannte aus, die Telefonnummer Gottes, ne? 50 Vers 15 aus dem Psalm. Ruf mich an in der Not, so will ich dich retten. Und du sollst mich preisen. Ja, so ist es. Vers 39. Und die vorangingen, geboten ihm, er soll schweigen. Er aber rief noch viel mehr, du Sohn Davids, erbarme dich über mich. Was ist das? Der Glaube, der stößt auf Hindernisse. Leute, das gehört ganz elementar zum Glauben dazu, zu unserem christlichen Glauben. Gott verheißt uns eben kein glattes Leben. Sondern wenn man mal die ganze Bibel durchgeht, immer, wer Gott wirklich gehorchen wollte, der hat Probleme gekriegt. Wer Gott glaubt und danach lebt, der kommt in Schwierigkeiten. Das heißt, wenn du wegen deinem Glauben Probleme hast und es irgendwie nicht ganz so rund läuft, kein Problem, keine Panik, das ist ganz normal. Andersrum sollte es schwierig sein. Wenn bei dir alles wunderbar funktioniert, dann scheint es, dass irgendwo anders ein Problem liegt, das du noch gar nicht erkannt hast. Und es ist ganz toll, was Bartimäus macht. Und davon können wir auch lernen. Er lässt sich nicht beirren, sondern er ruft noch viel mehr, und zwar genau dasselbe. Das heißt, an diesen Hindernissen, an diesen Schwierigkeiten reift der Glaube. Er wird stärker. Und es ist auch eine Hoffnungsperspektive für all diese Notzeiten, die wir so erleben. Dann, Vers 40, da blieb Jesus stehen und befahl, dass er zu ihm gebracht werde. Und als er herangekommen war, fragte er ihn und sprach und so weiter. Jesus bleibt stehen. Ich finde das so schön, dass es da zur Begegnung mit Jesus kommt, weil Jesus sich finden lässt. Und du bist ihm nicht egal, auch wenn andere dich ablehnen, so wie der Bartimäus das so erlebt hat und dich vielleicht zurückdrängen wollen. Jesus begegnet dir. Und Leute, das ist das Schönste, was dir passieren kann, wenn Jesus dir begegnet. Das eine Mal, ganz grundlegend, als er gekreuzigt und auferstanden ist, aber immer wieder neu, wenn Jesus dir begegnet, da ordnen sich die Dinge wieder, da werden die Probleme irgendwie Nebensache. Es geht dir wieder ganz neu allein um Jesus. Und Jesus, er befiehlt hier bei Bartimäus, dass er zu ihm gebracht wird. Das heißt, Jesus arbeitet auch daran, dass es zu Begegnung kommen kann. Vielleicht für deine Augen, so wie bei Bartimäus im Verborgenen, hat er es nicht gesehen. Aber die Umstände fügen sich. Jesus möchte dir begegnen. Der Bartimäus wird zu ihm gebracht. Und es ist wieder die andere Seite der Medaille, ne? Die Gnade. Errettung ist Gnade, auch wenn die menschliche Seite der Ruf ist, ich rufe Jesus an. Letztendlich ist es wieder Gnade. Ich bin blind, ich kann Jesus doch gar nicht sehen oder finden, aber Jesus begegnet mir. Hier in Vers 41 geht es dann weiter. Jesus fragte ihn und sprach, was willst du, dass ich dir tun soll? Er sprach, Herr, dass ich sehend werde. Das ist die entscheidende Frage und die entscheidende Antwort, was den christlichen Glauben angeht. Was willst du eigentlich von Jesus? Willst du, also hier ist der Bartimäus, hätte sagen können, ich will ein bisschen Geld von dir, ich will vielleicht eine Erhöhung, dass ich nicht immer auf dem Boden sitzen muss, keine Ahnung, einen neuen Mantel, ein bisschen Mitleid, ein bisschen Betätschelung, ach, zeig mir noch ein bisschen, gib mir ein bisschen Mitleid oder sonst was. Nein, das hat er alles nicht gesagt. Er hat gesagt, oder die Frage ist, oder willst du wirklich sehend werden, ne? Vor dieser Entscheidung stand er. Er wollte vielleicht, oder die Alternative wäre gewesen, ne? In der Opferrolle bleiben, ne? Schön, alle müssen mich bedienen als blinder Bettler. Oder will ich wirklich frei werden? Frei. Auch das Leben in Verantwortung vor Gott ganz neu zu leben. Es ist auch die Frage an uns, was wollen wir eigentlich von Jesus? Wollen wir, dass Jesus unsere Lebensumstände ein bisschen besser macht? Dass wir ein bequemes Leben haben? Dass wir ein nettes Haus haben? Dass wir eine liebe Familie haben? Dass uns einfach gut geht, dass wir im Job, auf der Arbeit keine Probleme haben. Was wollen wir eigentlich von Jesus? Oder wollen wir wirklich, dass er unser Urproblem löst? Das Urproblem, dass wir mit unserer eigenen Sünde, mit unserer eigenen Schuld nicht fertig werden. Dass wir mit unserem eigenen elenden Ego einfach nicht klarkommen. Dass wir das nicht in den Griff kriegen. Wollen wir das? Dann sind wir bei Jesus an der richtigen Adresse. Wenn wir nur ein schönes Leben haben wollen, sind wir bei Jesus falsch. Bartimäus gibt glücklicherweise die richtige Antwort, weil er erkennt, das ist doch mein eigentliches Problem, das ich überhaupt nicht sehen kann. Das ist mein eigentliches Problem. Damit ist er aber eben verbunden. Ich lebe jetzt mein Leben in Verantwortung selber vor Gott, ja? Und ich kann nicht mehr alles passiv abschieben auf die anderen. Die Schuld, warum es mir gerade so schlecht geht oder dass die anderen sich um mich kümmern müssen, dass die anderen mir das Geld geben, dass ich so zum Überleben brauche und so weiter. Das hat Bartimäus damit auch alles aufgegeben. Sein ganzes altes Leben hat er aufgegeben. Ja, wenn wir Jesus nachfolgen, verlieren wir auch was. Aber wir gewinnen eben diese Riesenfreiheit. Vorher, bei Bartimäus, vorher haben sich andere um ihn kümmern müssen. Jetzt, nachdem er gerettet wurde und befreit und gesehen wurde, konnte er sich dann um andere kümmern. Und so ist es bei uns auch dann, wenn wir nur auf uns fixiert sind, auf unser Problem, auf unsere Nöte, auf unser altes Leben, dass es uns gut geht, da werden wir immer nur Konsumenten sein. Wir brauchen und saugen die anderen aus. Wenn wir aber befreit sind von Jesus, dann werden wir, ich sag mal, zum Produzent der Liebe Gottes. Ja, wir können anfangen, uns um die anderen zu kümmern. Wir drehen uns nicht mehr um uns selber, sondern können wirklich Diener sein für die anderen auch. Ich habe nicht mehr die Erwartung an die anderen, dass die mein Loch stopfen, weil Jesus hat mein Loch gestopft. Und jetzt darf ich den anderen helfen, auch zu Jesus zu kommen. Vers 42. Und Jesus sprach zu ihm: Sieh, dein Glaube hat dich gerettet. Da steht in der Übersetzung bei mir, Herrn Schlachter, steht eigentlich: sei sehend. Aber es ist eigentlich ein Imperativ. Sieh, eine Aufforderung. Sei sehend. Ja, sieh. Also nicht, du sollst sehen können, oder, ja, sondern sieh. Das ist eine Aufforderung. Bei dem Gelähmten aus Matthäus 9 sehen wir das deutlicher, dass es eine wirkliche Aufforderung ist. Ich lese uns das mal vor. Matthäus 9, das ist der Vergleich. Der Gelähmte steht da und Jesus sagt zu ihm: Steh auf, nimm deine Liegematte und geh heim. Er sagt dann nicht, ja, du sollst jetzt aufstehen können oder sowas, sondern steh auf. Das, was eigentlich sein Problem ist, er kann gar nicht aufstehen. Sagt er, aber mach genau das, was du eigentlich nicht kannst. Und genauso hier bei dem Bartimäus, in Vers 42, der kann gar nicht sehen. Und Jesus sagt zu ihm, genau das, was du gar nicht kannst, das mach jetzt. Was ist der Unterschied? Wunder treten nicht in Vorleistung ein. Sie passieren im Tun. In dem Moment, wo ich gehorsam bin, geschieht es und nicht vorher. Der Glaube ist ein Wagnis. Man kann ihn nicht testen, man muss ein bisschen ausprobieren. Ja? So wie ein zugefrorener See. Ja? Da kann ich nicht mal so vom Rand aus, wo ich noch in der sicheren Stellung bin, mal gucken, ja, ob er mich trägt. Ich werde es erst erleben, wenn ich mich dem Eis anvertraue und den Schritt aufs Eis wage. Dann werde ich sehen, dass es mich trägt. Vorher nicht. Und so ist es im christlichen Glauben auch. Ich kann nicht aus einer sicheren Position heraus den Glauben an Jesus leben und sagen, wenn es nicht funktioniert, habe ich immer noch Plan B und C in der Hinterhand. Nein, wenn ich mich an Jesus übergebe, dann ganz. Ohne Rückhalt, ohne noch andere Sicherheiten. Die einzige Sicherheit ist dann Jesus. Zum Beispiel die Frage, ist die Bibel wahr? Tja, du wirst es erst erleben, wenn du anfängst, ihr zu vertrauen und ihr zu gehorchen. Oder du hast vielleicht ein Problem mit einer bestimmten Sünde, mit der du ständig kämpfst. Und du denkst, naja, vielleicht schaffe ich das gar nicht. Oder betest, Gott, gib mir doch endlich die Kraft, dass ich das besiege. Und ich glaube, dann sagt dir Gott, fang einfach an, tu es. So als ob du es besiegen kannst und du wirst sehen, ja. Dann ist die Kraft da, in dem Moment. Tu es einfach im Vertrauen auf Jesus. Dann, in dem Moment, wenn du es brauchst, ist die Kraft da. Nicht vorher. Das ist auch so schön. Ich finde den Vers so schön aus Johannes 1, Vers 15. Aus seiner Fülle haben wir genommen Gnade um Gnade. Ja, nicht einmal Gnade und die habe ich jetzt für mein ganzes Leben einmal gepachtet in der Tasche. Immer wenn ich es brauche, hole ich raus. Nein, sondern jeden Moment neu muss ich mich ganz auf diese Gnade verlassen. Gnade um Gnade. Eins ums andere. Nicht ein für alle Mal. Wir bleiben in der Abhängigkeit zu Jesus. Das zweite aus diesem Vers, was Jesus hier sagt, ist, dein Glaube hat dich gerettet oder geheilt, gerettet. Wieder ist das die menschliche Seite der Medaille. Ne? Ohne Glauben ist es unmöglich, zu Gott zu kommen, gerettet zu werden. Und wichtig ist hier, dieser Glaube ist nicht im Sinne von nur, ich weiß es jetzt halt, ich habe ein bestimmtes System, bestimmte Begrifflichkeiten kapiert, intellektuell verstanden. Nein, sondern es ist dieser Glaube, der sich ganz an Jesus bindet, der sich darauf einlässt, der praktisch wird. Nur dieser Glaube rettet. Ein theoretischer Glaube rettet nicht, sondern nur ein Glaube, der sich tatsächlich auf das einlässt und der auch danach handelt. Diese Diskussion führt Jakobus in seinem Brief. Letzter Vers, Vers 43, dann habt ihr es auch bald geschafft. Und sogleich wurde er sehend und folgte ihm nach und pries Gott. Und das ganze Volk, das dies sah, lobte Gott. Super, hier sehen wir die Folgen aus all dem, was der christliche Glaube so mit sich bringt. Das erste ist nämlich, Bartimäus hier ist sehend geworden. Ja, tatsächlich, er ist gerettet, er ist befreit. Sag mal, auch geistlich gesehend geworden sind wir dann, ne? Bartimäus, das muss ja krass gewesen sein. Für ihn offenbart sich plötzlich eine ganz neue Welt, die er überhaupt noch nie erfahren hat. Und das, wovon die anderen so toll geredet haben und er nie kapiert hat, das sieht er und versteht, erlebt es. Und so geht es dem, der an Jesus glaubt, auch, ja? Man lebt vielleicht, also ich bin auch in einem christlichen Elternhaus groß geworden, habe auch die Bibel von klein auf mitbekommen und so weiter, aber wirklich verstanden habe ich es nicht. Habe auch schön mitdiskutiert, aber noch keine Ahnung gehabt. Ja. Erst in dem Moment, wo ich das Kreuz angenommen habe, wo ich zu Jesus gekommen bin mit meiner ganzen Schuld und Jesus mich gerettet hat, ging mir ein Licht auf. Ich habe plötzlich... Zum ersten Mal habe ich gerne Predigten gehört. Zum ersten Mal habe ich gerne die Bibel gelesen. Plötzlich hat es zu mir gesprochen. Plötzlich ist es lebendig geworden. Eine völlig neue Welt offenbart sich dem Glaubenden. Man sieht die Realität Gottes, die eigentlich ja unsichtbar ist. Man sieht sie im Geist. Das ist die erste Folge des Glaubens, für dich persönlich. Das zweite ist, was Bartimäus hier macht, ist, das überlesen wir vielleicht gar nicht mal so leicht, und sogleich wurde er sehend und folgte ihm nach. Und das ist was ganz, ganz Wichtiges. Wenn Jesus von und raus geht, bestimmt er, wo es lang geht, und ich folge nach. Das heißt, er ist der Herr und ich gehorche. Und das gehört elementar dazu, ganz, ganz, ganz wichtig, weil... Solange das nicht passiert ist, dass ich Jesus auch als meinen Herrn annehme, bleibe ich von meinem eigenen Ego gefangen. Weil mein eigenes Ego bestimmt dann, wo es lang geht. Und wenn nicht Jesus mein Herr geworden ist, bleibe ich, ist meine, sozusagen meine Errettung nur halb. Ich habe zwar die Schuld vergeben bekommen, super. Ich habe das ewige Leben bekommen. Aber ich bin noch nicht befreit von meinem eigenen Ego. Erst wenn ich mich einmal und auch immer wieder neu mein Selbstbestimmungsrecht an Jesus abtrete und sage, ab jetzt bestimme du, nicht mehr ich bin mein eigener Herr, sondern du, dann werde ich frei. Nur wenn ich ihm nachfolge, wenn er leitet und führt, dann wird mein Leben auch gelingen, so sein, wie Gott es auch möchte. Und die dritte Folge ist, der Lobpreis Gottes. Gott wird gelobt. Und zwar einmal er selber lobt. Ja? Er wurde sehend, folgte ihm nach und pries Gott. Und das ganze Volk, das dies sah, lobte Gott. Und das ist immer ein Kennzeichen echten Glaubens, dass nicht der Mensch, der im Mittelpunkt steht, der Mensch selber, der gerettet worden ist, oder der ihn zum Glauben gebracht hat, oder sag mal der Prediger oder vielleicht die leitenden Brüder oder sonst wer oder irgendjemand Tolles, der ein Buch geschrieben hat, keine Ahnung, oder Gaben, irgendwas. All das steht nicht im Mittelpunkt, sondern immer Gott. Immer Gott wird gelobt und gepriesen und nicht der Mensch und das, was er vielleicht so ganz toll gemacht hat. Echter Glaube bindet sich immer dauerhaft an Jesus fest und nicht klammert nicht an Menschen. Und auch die Mitmenschen loben hier Gott. Ne? Echter Glaube zieht Kreise. Als die Menschen hier die Veränderung im Leben von Bartimäus sehen, da preisen sie Gott. Obwohl sie doch vorher so negativ eingestellt waren. Die haben den Bartimäus abgeschoben. Ach komm, wir wollen dich nicht. Und haben es vorher auch noch nicht kapiert, dass Jesus der Retter ist. Und jetzt fangen sie an, Gott zu loben. Echter Glaube im Leben eines Menschen, der zieht früher oder später Kreise, bringt früher oder später Frucht. Dafür hat uns Gott erwählt, dass wir Frucht bringen. Hat uns Jesus auserwählt, dass wir hingehen und Frucht bringen. Ne? Ich glaube, diese Eigenschaften, dieses Fundament des christlichen Glaubens, ich bin jetzt auch am Schluss, ich glaube, das gilt am Anfang unseres Lebens und auch noch bis ins Alter. Das Wichtigste ist Jesus, dass er der Retter und der Herr ist. Und unsere Antwort ist ganz einfach, ich vertraue ihm, ich gehorche ihm. Wenn wir uns daran halten, wird sich vielleicht wieder manches ordnen in unserem Leben. Amen.
Die Tischkante?
Jawohl,
so. Alles gut. Das kannst du hier hinterstellen.
So. Das praktische Beispiel, dass der Bartimäus geführt werden muss. Also, ich möchte auf einen Punkt jetzt besonders eingehen und das ist der Herr Jesus sagt zu Bartimäus, dein Glaube hat dich gerettet. Woran hat Bartimäus geglaubt? Er hat gewusst, wer der Herr Jesus ist. Er hat ihn nämlich angerufen als Jesus, Sohn Davids. Da hat unser Bruder darauf hingewiesen. Die Menschen haben gesagt, Jesus, der Nazarener ist da. Und da gab es ja auch Leute in Israel, die haben gesagt, was kann aus Nazareth schon Gutes kommen? Ja, Nathanael. Und der Bartimäus hat erkannt, Jesus ist der Sohn Davids, der Messias, der Retter. Und in Jesaja 35 wird uns beschrieben, was der Messias tut. Jesaja 35, Vers 5. Dann werden die Augen der Blinden aufgetan. Es geht dann noch weiter. Die Ohren der Tauben werden geöffnet und die Lahmen werden springen. Es werden Dinge passieren, die dem Menschen unmöglich sind. Kapitel 42, Vers 7. Um blinde Augen aufzutun. Ja, und dann werden auch noch die Gefangenen, die aus dem Kerker herausgeholt werden, da werden dann auch verschiedene Dinge beschrieben, die der Herr Jesus, wenn er seine Herrschaft antreten wird, in vollkommener Weise tun wird. Aber dieser blinde Bartimäus glaubt jetzt, das ist der Messias und der kann mir die Augen auftun. Und da kann der Herr Jesus dann sagen, dein Glaube hat dich gerettet. Jetzt mal ergänzend aus der Praxis noch etwas. Wir wissen nicht, ob der Bartimäus geburtsblind war oder nicht. Ich finde es ein bisschen schade und ich werde doch mal diejenigen, die die Hückeswagener Bibel übersetzt haben, fragen, warum. die an allen Stellen, wo andere Übersetzungen nur sagen, sehend, wiedersehend eingefügt haben. Ich finde das einen Verlust. Aber ich bin kein Bibelübersetzer, sonst schon einer, aber ich habe nie die Bibel übersetzt. Wir wissen also nicht, war der Bartimäus geburtsblind oder war er es nicht. Das ist egal, er war jedenfalls blind und menschlich gesehen konnte er nicht sehend gemacht werden. So wie wir Menschen, das haben wir ja auch gehört, von Natur aus Sünder sind und wir können nur durch den Herrn Jesus errettet werden. Der Glaube von Bartimäus hat sich darin gezeigt, dass er gesagt hat, Jesus, du bist der Sohn Davids, du kannst das doch, mach das doch. Deswegen fragt ihn der Herr Jesus ja auch, was willst denn du, dass ich dir machen soll? Da sagt er, dass ich sehend werde. Vor ungefähr 50 Jahren gab es eine Sängerin, die leider an Drogen verstorben ist, Janis Joplin, die hat wahrscheinlich aus Spott, weiß ich jetzt nicht, aber jedenfalls ein Lied gesungen. Oh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? Naja, mit dem Mercedes-Benz hast du auch kein ewiges Leben. Der Bartimäus hat gewusst, was er den Herrn bitten kann, was er von ihm verlangen kann. Weil er ist der Messias, der kann es doch machen. Und dann macht es der Herr auch. Und jetzt das Praktische. Bartimäus musste zum Herrn Jesus hingebracht werden. Wenn ihr mich hier beobachtet auf dem Reiherhals, ich bin jetzt hier schon öfter gewesen, aber trotzdem, wenn viele Leute unterwegs sind, ein paar Kinder wuseln rum und ich will von einer Stelle zur anderen, dann ist es gut, wenn ich dahin geführt werde. Hier war eine Menge Leute, es war ziemlich viel Lärm. Der Bartimäus hätte den Herrn Jesus alleine nicht gefunden, also musste man ihn zu ihm hinbringen. Genauso wie es manche Leute gibt, die musst du einfach führen, damit sie zum Ziel kommen. Und auch glaubensmäßig müssen sie geistlich geführt werden, dass sie das Ziel erreichen. Ich musste auch in meinem Leben geführt werden. Ich war nicht der Typ, der so von sich aus irgendwelche Sachen unternommen hat. Es musste in meinem Leben Leute geben, die mich zum Herrn Jesus gebracht haben. Und nicht nur wegen meiner physischen Blindheit, ich war auch ein bisschen träge vielleicht oder ängstlich oder was auch. Ich weiß nicht mehr genau, was ich war. Jedenfalls alleine hätte ich den Herrn Jesus nicht gefunden. Da gab es Leute, die haben mir geholfen. Bartimäus konnte da auch nicht alleine hin, ganz aus praktischen Gründen. Der musste da geführt werden. Das ging gar nicht anders. Im Gegensatz zu dem Blindgeborenen in Johannes 9, dem sagte Herr Jesus, nachdem er ihm diesen Brei aus Kot, also aus Erddreck und Speichel gemacht hatte und auf die Augen gestrichen hatte, jetzt geh zum Teich Siloah und wasch dich. Dann wenden wir das zu Recht gerne geistlich an, aber das kann man auch ganz praktisch anwenden, weil diese Reinigungsteiche da vor dem Tempel, die kannte der Blindgeborene von Johannes 9 wahrscheinlich und dann hat er den Teich Siloah alleine finden können, da konnte er da auch alleine hingehen, genauso wie ich auch alleine meinen Arbeitsweg antreten konnte. Und wenn ich jetzt ein paar Wochen auf dem Reiherhals wäre, würde ich vielleicht dann auch einige Wege alleine antreten können, die ich jetzt nicht alleine finde. Also ganz praktisch die Sache. Und jetzt der letzte praktische Punkt. Ich bin jetzt zwar blind, in dem Sinn, dass ich keine Umrisse erkennen kann, aber ich kann auch hell und dunkel unterscheiden. Und ich gucke auch gerne in die Sonne rein oder wenn ich irgendwo ein Licht sehe, gucke ich da gerne hin. Das hat was Schönes, also da kann ich mich wohlfühlen. Deswegen habe ich auch vielfach meine Augen offen. Ich weiß nicht, ob der Bartimäus seine Augen geschlossen hatte oder offen hatte. Es wurde eben gesagt, und das stimmt auch in vieler Hinsicht, der Glaube wird dann wirksam, wenn du das, was du glaubst, tust. dass er sehend war, konnte er nicht tun. Das hat er Jesus tun müssen. Aber vielleicht konnte er die Augen aufmachen. Und dann hat er gemerkt, es ist was anders, als es vorher war. Also wir können nicht alles tun im Glauben. Das nur so zur Ergänzung. Es gibt manche Dinge, die kannst du praktisch nicht machen. Und es gibt jetzt Leute, die gehen in dem Praktizieren des Glaubens so weit. Das hat ein blinder Freund von mir erlebt, der ist in eine Pfingstgemeinde geraten und der war blind und war Epileptiker. Ja, die erste Zeit hat er sich da ganz wohl gefühlt in der Gemeinde, die haben auch viel schöne Sachen gemacht. Und dann war er 2 oder 3 Jahre da und dann kamen schon die ersten und haben gesagt, du bist ja immer noch blind. Und Epileptiker bist du auch noch. Wo ist denn dein Glaube? Du bist ja gar nicht geheilt worden. Das, wenn es so weit geht, dann wird es gefährlich. Und das möchte ich einfach nur mal ganz nüchtern sagen. Ich stehe hier nicht, um irgendwelche Christen zu verurteilen, die davon überzeugt sind, dass sie an bestimmten Dingen Wunderwirkungen erwarten sollen. Ich will nur die Wirkung verurteilen, die das hat, wenn ich den Glauben eines Mitmenschen beurteile oder sogar verurteile, wo ich das nicht kann. Das darf ich einfach auch nicht. Es könnten jetzt auch Leute hier sein, die sagen, ja, warum bist denn du noch blind? Wenn mich das jetzt jemand fragt, dann sage ich, weil ich sonst im Moment nicht hier stehen würde, wenn ich nicht mehr blind wäre. Da wäre ich jetzt nicht aufgestanden. Aber vielleicht war es gut, dass ich aufstehe. Ich weiß es nicht, das müsst ihr dann vor dem Heiligen Geist, vor dem Herrn beurteilen. Ich sage nur so viel. Bartimäus hat mit Sicherheit dann die Augen aufgemacht. Egal, ob sie vorher zu waren oder nicht. Und da hat er gemerkt, jetzt hat sich was total verändert in meinem Leben. Wir sind eben darauf hingewiesen worden, da hat sich eine völlig neue Welt aufgetan. Was glaubt ihr, was jetzt passieren würde, wenn ich jetzt sehen könnte, auf einmal? Boah, den Wurlsee sehen, oh klasse, Mensch, oder hier heute Nacht, der Mond war jetzt vor ein paar Tagen, war Vollmond, ja, es war auch noch so ein besonderer Vollmond, Blue Moon oder sowas, ja, wo der Mond besonders nahe gekommen ist, der Erde, also ein ganz besonderer Vollmond. Jetzt ist er nicht mehr ganz voll. Aber nehmen wir mal an, ich würde heute Nacht plötzlich den Mond sehen. Fantastisch, meine Sterne, habe ich noch nie gesehen in meinem Leben. Und für den Bartimäus war das auch so, der hat plötzlich Dinge gesehen, die kannte er vorher nicht. Und da möchte ich jetzt einfach auch nochmal anknüpfen an das, was unser Bruder gesagt hat. Wenn wir an den Herrn Jesus gläubig geworden sind, dann sehen wir auch mit unserem geistlichen Auge Dinge, die wir vorher nicht gesehen haben. Wir wissen faktisch, dass der Herr Jesus gelitten hat am Kreuz. Das können wir als geschichtliche Wahrheit annehmen. Und wir können daran glauben, dass das die Grundlage unserer Erlösung ist. Aber der Hebräerbrief sagt uns, wir sehen aber Jesus. Wo sehen wir ihn denn? Mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt, weil er für alles oder für alle den Tod geschmeckt hat. Jetzt sitzt er auf dem Thron des Vaters und ist mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. Das dürfen wir heute sehen mit dem geistlichen Auge. Oh, klasse. Und in dieser Hinsicht bin ich euch gegenüber nicht benachteiligt. Grundsätzlich ist es so, dass der Johannes nüchtern in seinem Evangelium schreiben musste, niemand hat Gott je gesehen. Kapitel 1, Vers 18, aber der eingeborene Sohn, der in dem Schoß des Vaters ist, der hat ihn kundgemacht. Ich durfte mal bei einer Predigt darauf mal hinweisen. Da habe ich diesen Vers gelesen und habe gesagt, so ihr Menschen, hier sind wir mal gleich. Sie haben Gott nicht gesehen und ich habe ihn auch nicht gesehen. Da haben wir jetzt mal wirklich gleiche Voraussetzungen. Und die können wir jetzt im Glauben hoffentlich auch umsetzen. Wir dürfen an einen Gott glauben, den wir mit unseren natürlichen Augen nicht sehen. Und das Erlösungswerk und seine Folgen können wir mit den natürlichen Augen nicht oder nur sehr begrenzt sehen. Wir können es manchmal sehen bei Menschen, die sich komplett verändern, wenn sie gläubig werden. Aber wir dürfen unseren Herrn Jesus jetzt verherrlicht sehen, mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. Und als solcher wird er wiederkommen und wird uns zu sich holen. Darauf dürfen wir hoffen. Und da sagt Paulus in Römer 8 zu der Hoffnung, die wir haben. Was einer sieht, was hofft er es auch. Also ich meine, wenn wir es schon sehen würden, müssten wir es nicht hoffen, da wäre es ja schon da. Aber wir dürfen es quasi geistlich von Ferne anschauen und darauf hoffen, dass es immer näher kommt. Dass unser Herr Jesus einmal geoffenbart werden wird. Damals, als er den Bartimäus geheilt hat, da hat er sich auch so geoffenbart, dass er ein messianisches Wunder getan hat und Gott wurde dafür die Ehre gegeben. Wenn er dann auf die Erde kommen wird, zunächst mal um uns zu sich zu holen und dann um mit uns zu erscheinen für die ganze Schöpfung, wie der Volker das auch am Freitag in dem Panoramablick uns gezeigt hat, dann wird etwas ganz Wunderbares passieren. Dann wird der Herr Jesus verherrlicht, groß gemacht und bewundert in denen, die an ihn geglaubt haben, wie jetzt uns 2. Thessalonicher 1 sagt. Und darauf freuen wir uns und das dürfen wir hoffen. Und wisst ihr, was eines der ersten Lieder war, die ich als Christ singen durfte? Einmal werde ich Jesum sehen und dann werde ich verstehen, was ich bisher nicht verstand. Darauf freue ich mich.
Singen wir Lied 103.